Simon, wir haben wirklich technisch Anspruchsvolles hinter uns.
Ja, aber wir sind da. Wir sind da.
Wir sind da.
Wir sind morgens da. Es ist tatsächlich das erste Mal in der Historie von Aufrechte Demokraten der Fall, dass wir nicht schon Montag oder Sonntag recorden, sondern Dienstag früh. Aber es ist sehr früh. Es ist vor 7 Uhr. Oder es war eben vor 7 Uhr. Jetzt ist es kurz nach 7 Uhr. Und
wir sind einfach beide zu viel beschäftigt, sag ich
jetzt mal. Der Grind hört einfach nicht auf. Es war auch technisch eine kleine Herausforderung, aber wir haben ganz, ganz tolle Sachen heute vorbereitet.
Ihr müsst euch wirklich warm anziehen. Wir haben beide so Clips mitgebracht. Und zwar einige.
Das ist vollkommen korrekt. Und wir können die uns sogar gegenseitig so vorspielen, ohne dass wir im selben Raum sind. Wir sind nämlich nicht im selben Raum. Weißt du, wo ich bin?
Du bist in einem Hotel, so wie das aussieht.
Man könnte denken, es wäre ein Hotel, ja.
Aber?
Ich bin in Loccum. Ich bin in Loccum in Niedersachsen, in der Evangelischen Akademie. Und das ist so eine Jugendherberge hier.
Also, aber das waren ja oft ehemalige Klöster, diese Jugendherbergen.
Ganz genau. Also ja, was heißt Kloster? Es ist eigentlich eine Jugendherberge. Und da trete ich in ungefähr 3 Stunden auf und spreche über Krieg und Frieden und Medien. Und ich bin sehr gespannt, aber das ist die Erklärung für den hotelähnlichen Hintergrund, was aber eigentlich, wie gesagt, eine evangelische Akademie bzw. eine Jugendherberge ist.
Es zwitscherten schon die Vögelchen, dass auch heute dein Thema über Krieg und Frieden gehen wird.
Das ist vollkommen korrekt. Aber lass uns doch vorher noch kurz über unsere Bonusinhalte sprechen, die bald kommen.
Ja, wir haben uns geeinigt.
Wir werden 2-mal im Monat ein Buch gemeinsam lesen. Das werden wir uns abwechselnd gegenseitig vorschlagen. Und dann werdet ihr 2-mal im Monat eine sehr ausführliche Buchbesprechung von uns beiden bekommen. Die erste Buchbesprechung.
Also, wir müssen dazu nochmal sagen, wir haben hier also ziemliche Verfügungsgewalt über die andere Person, in dem Sinne, als dass der eigene Vorschlag von der anderen Person gelesen werden muss, auch wenn diese Lektüre Trockenbrot wird.
Richtig.
Die erste Lektüre kommt von Simon.
Und die erste Lektüre kommt von Simon David Ressler und vorgeschlagen habe ich Ulf Poschardt,
Das Bückbürgertum.
Das Bückbürgertum. Mhm. Und ich freue mich extrem. Ich freue mich extrem. Die Sonderfolge, die erste Bonusfolge von Aufrechte Demokraten. Wenn ihr da übrigens Namensvorschläge habt, wie wir diesen gesonderten Bereich nennen können, dann schreibt ihr uns gerne.
Achso, ihr könnt uns bei Steady, Apple und so weiter dann. Apple geht, glaube ich, noch nicht, aber Steady auf jeden Fall.
Genau, Steady. Das ist auf jeden Fall die beste Art und Weise, die Bonusinhalte zu bekommen. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen. Und das ist der oberste Link in der Episodenbeschreibung. Da schaut doch gerne einfach mal rein.
Es ist vor allem deshalb lustig, weil ich muss jetzt zu Bückbürgertum schon mal einmal anteasern. Es ist halt wirklich crazy gewesen. Wir haben gedacht, okay, machen wir das. Ich war so, oh Gott, Ulf Poschardt, das ist ja wirklich absolute, nee, okay, aber gut. Und dann fing ich so an zu lesen und dachte, ey, crazy. Die zentrale Spannung, die er da am Anfang des Buches aufmacht, ist die zwischen den Gebückten, den Bückbürgern und den Leuten, und das ist wirklich seine Worte, die aufrecht gehen, die sich aufrichten. Und ich dachte mir, das ist wirklich genius. Bei den aufrechten Demokraten mit dieser dialektischen Bewegung einzusteigen, super.
Ja.
Gebückt sein und wieder sich aufrichten.
Ich meine, Ulf Poschardt ist halt so wahnsinnig narzisstisch, dass er natürlich unsere Bonusinhalte auf Steady abonnieren wird.
Ich freue mich so sehr darauf.
Um die Buchversprechung von uns über sein Buch zu hören.
Wir werden genau monitoren, welche E-Mail-Adressen hier reinflattern.
So, wenn ihr dazugehören wollt, wenn ihr im gleichen Club sein wollt wie ulf.poschardt@welt.de, dann abonniert uns bei Steady. So.
Super.
Genug der Vorrede. Und los geht's. Ich habe ein Thema vorbereitet, und zwar den USA-Iran-Friedensdeal, das Friedensabkommen. Mhm. Aber ich möchte davor vielleicht nochmal was anderes sagen. Also, es hat peripher damit zu tun. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen auf einem Auftritt von mir, von einem Zuhörer. Der hat ein Gedichtband herausgegeben. Gedichte gegen die Kriegstüchtigkeit. Mhm. Kilian Lippold heißt der gute Herr. Und das ist eine ganz, ganz dünne Sammlung von Gedichten, aber von verschiedenen Leuten. Und ich muss sagen, manche Gedichte finde ich zu sehr so ein bisschen so friedensboomerig. so irgendwie so alte deutsche Friedensbewegung. Das ist dann nicht so mein Fall. Aber es sind ein paar richtig, richtig spannende Werke da drin. Und eins möchte ich vorlesen, weil das so ein bisschen in mein Thema einleiten könnte. Aber vor allem, weil ich es so wahnsinnig innovativ finde und weil das so einen Zusammenhang herstellt, den ich noch nie gemacht habe, aber der so offensichtlich ist. Und okay, ich bin sehr gespannt, ob du den checkst beim Vorlesen. So, das Gedicht heißt Unalived von Kara Lewald. Menschen werden unalived, für 100 war es wieder soweit. Leichensäcke aufgereiht, das ist ganz normal zur Zeit. Menschen werden unalived, voll okay, sie spüren kein Leid, das ist alles voll alright. Wodurch sind sie unalived? Airstrike, Heatstroke, alles gleich. Pandemie, die um sich greift, macht nichts, solange sie dort bleibt, am Ort, der dafür eingepreist. Aber was, wenn sie nicht dort bleibt? Wann ist es auch hier soweit? Nein, so ist das nicht gemeint. Nur Böse werden unalived. Das nennt sich Gerechtigkeit. Daher braucht man kein Mitleid, wenn man das richtig begreift. Die Bösen werden unalived. So ist das halt, man weiß Bescheid. Die Bösen werden unalived. Ein Satz, der ohne Subjekt bleibt. Ich habe das so gelesen und ich war so, das ist verrückt, das ist genial. Diesen Zusammenhang habe ich noch nie gemacht. Weißt du, welchen ich meine?
Welchen genau?
Den zwischen diesem Algo-Speak, also zwischen diesem algorithmusfreundlichen Ausdrücken von Sachen, also zum Beispiel Leute sterben nicht, sondern sie werden unalived oder so. Oder dass man Sex zum Beispiel in Captions als S-E-G-G-S schreibt und nicht Sex, weil man glaubt, dass man dadurch irgendwelche Content-Algorithmen oder Content-Beschränkungen umgehen kann, was, glaube ich, Schwachsinn ist, weil, sorry, Social-Media-Konzerne werden es wohl hinkriegen, dass sie auch da durchblicken. Also wenn man glaubt, dass man dadurch irgendwelche Algorithmen von Meta und Tencent und was auch immer oder beziehungsweise ByteDance umgehen kann, dann, also, ne, I have a bridge to sell you. Aber dieser Zusammenhang zwischen diesem Content-Speak und der Art und Weise, wie im Westen über westliche Kriege vor allem in Westasien gesprochen wird, liegt so auf der Hand und ich kann nicht fassen, dass ich diesen Zusammenhang noch nie gemacht habe. Also, dass zum Beispiel, wenn Journalisten darüber schreiben, dass mal wieder 100 Menschen im Südlibanon gestorben sind. Also mittlerweile hat das sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen verändert, aber gerade so zur Hochphase von dem Vernichtungskrieg in Gaza war es ja wirklich so, dass ganz oft, also jeden Tag sind da Leute gestorben und man wusste dann anhand der Schlagzeilen gar nicht so wirklich, woran sind die eigentlich gestorben? Also Heatstroke? Sind die am Hitzeschlag gestorben? Irgendwie Altersschwäche oder so? Oder was ist da eigentlich passiert? Und das ist ja auch eine Sache, die sich nicht auf Deutschland beschränkt, sondern auch in amerikanischen Medien gibt es regelmäßig so Compilations von den absurden Formulierungen, zum Beispiel in den New York Times, dass man eben, oder wie man quasi Gewalt, die eindeutig von der IDF, von Israel ausgeht, wie man die linguistisch so konstruiert, dass im Prinzip ein Satz ohne Subjekt rauskommt. Also zum Beispiel irgendwie Schüsse fallen, ein palästinensisches Kind stirbt. Okay, krass. Wodurch sind eigentlich die Schüsse gefallen? Und diese eigentlich Parallelität zwischen dieser Selbstzensur von Usern auf Social Media und der Selbstzensur von JournalistInnen in westlichen Redaktionen, fand ich so prägnant, in so einem kurzen Gedicht, so zackig auf den Punkt gebracht, das hat mir sehr gut gefallen. Hast du dazu Gedanken?
Ja, ich muss immer wieder daran denken, Fabian Goldmann ist ein Journalist, der immer wieder auf Social Media Schlagzeilen auch postet und dort eben feststellt, wie diese Euphemismen sich durchziehen in Überschriften, Untertiteln, Zusammenfassungen, Artikeln und dann Menschen einfach immer nur noch sterben und halt nicht getötet werden oder ermordet werden.
Ja.
Dass ja so eine ständige Passivierung eigentlich stattfindet, statt ganz klar die Akteure zu benennen, die für diesen Tod verantwortlich sind. Also, ja.
So, wir werden später noch Clips hören, die ich mitgebracht habe, von westlichen Politikern, vor allem amerikanischen, die auf einmal ganz anders sprechen, und zwar ganz ohne Euphemismen, und zwar über Israel. Und da können wir uns später vielleicht fragen, woran das liegt und was sich da verändert hat. Aber ich will jetzt doch mal einsteigen in mein eigentliches Thema, und zwar in das Friedensabkommen von den USA und Israel und dem Iran. Es ist so, dass der Krieg jetzt seit 4 Monaten ungefähr kontinuierlich eigentlich weiterging und man von westlicher Seite, also von US-amerikanischer und israelischer Seite, weiterhin versucht hat, seine diffusen Kriegsziele zu erfüllen und zu erreichen. Die Kriegsziele, die waren nie so richtig klar, was man eigentlich will. Also es war so, ja, irgendwie man will natürlich einen Regime-Change durchführen. Dann ging es aber auf der anderen Seite auch nochmal oft um, man will die Leute befreien im Iran. Und dann ging es wieder darum, man will eigentlich die Straße von Hormuz öffnen, weil da fließen ganz viele Rohstoffe durch und ganz viel Handel. Und das ist eigentlich jetzt das viel größere Problem, was durch den Krieg ausgelöst wurde, nämlich dass der Iran diese Meerenge kontrolliert. Das heißt, diese Kriegsziele, und dann ging es natürlich noch um die atomaren Fähigkeiten vom Iran. Also es hatte eigentlich mehrere Kriegsziele, die sich jeden Tag gewechselt haben, je nachdem, was Trump gerade gesagt hat. Und auch je nachdem, was Netanyahu gesagt hat, der war da, to be fair, ein bisschen stringenter. Und er hat einfach immer gesagt, ja, natürlich, der Iran muss fallen und das Regime muss fallen. Und der Iran darf nie irgendeine, auch nur ansatzweise geartete Macht in dieser Region sein. Und das ist jetzt unsere Chance. Und bei den USA haben sich diese Kriegsziele immer so ein bisschen verschoben, weil es dann irgendwann primär darum ging, die ökonomischen Katastrophen, die durch diesen von ihnen begonnenen Krieg gestartet haben, dass man die so ein bisschen wieder lindert, weil, wie gesagt, die Weltwirtschaft vor allem im Energiesektor einfach im Wanken war, also definitiv im Wanken, und man dann diese Meerenge, nämlich die Straße von Hormuz, wieder öffnen wollte. Und das hat offensichtlich nur sehr mäßig geklappt. So, jetzt ist es so, dass vor wenigen Tagen ein Friedensabkommen unterzeichnet wurde, beziehungsweise ein Memorandum of Understanding, also im Prinzip eine Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran. Und wir hören vielleicht direkt mal am Anfang einen sehr mächtigen Menschen, was er dazu sagt. Film ab, Herr Merz.
Zuversichtlich, dass das trägt. Und alles, was wir aus dem Iran hören, deutet ja darauf hin, dass auch der Iran das akzeptiert, weil er einfach akzeptieren muss, dass die amerikanische militärische Überlegenheit ihnen gar keine andere Wahl lässt. Und ich habe Präsident Trump gestern Abend schon gesagt, du siehst an diesem Beispiel, dass eine klare militärische Stärke auch in der Lage ist, diplomatische Lösungen herbeizuführen. Und wenn dasselbe dann auch für die Ukraine gilt, dann haben wir vielleicht sogar an zwei kritischen Stellen in der Welt die Chance, dem Frieden etwas näher zu kommen.
Ja, die diplomatische Lösung. Einfach das wesentlich mächtiger sein als die ganze andere Welt.
Ganz genau, ganz genau.
Und wann kommt die deutsche Atomwaffe?
Wann kommt die Bombe? Ist auch unfair, weißt du, wir haben die Bombe mitentwickelt und dann dürfen wir die einfach nicht haben. Also es ist ja einfach
Waffen schaffen für den Frieden.
Richtig, richtig. Und da könnte man, wenn man diesen Clip jetzt hört und ein unbedarfter deutscher Medienkonsument ist, könnte man den Eindruck bekommen, krass, die USA haben diesen Krieg ja voll gewonnen. Also die haben ja wirklich einfach den Iran an den Verhandlungstisch gezwungen. Die konnten dem Iran die Konditionen diktieren. Und einfach toll, dass der Iran da nochmal gezwungen wurde, dass er genötigt wurde, da zu verhandeln, weil für die ging's nicht gut aus. So. Und dann guckt man sich dieses Memorandum of Understanding an und man wundert sich so, ja, wo sind denn die Konzessionen gegenüber den USA? Also wo sind denn die großen Nachteile, die dem Iran aufgedrückt werden? Weil irgendwie finde ich die nicht wirklich. Es ist zum Beispiel so, dass im Vietnamkrieg, den die USA natürlich auch krachend verloren haben, der viele, viele Jahre ging, wo die USA über 60.000 seiner Soldaten verloren hat. Aber auch da war es so, dass für den Anfang Nordvietnam ja die Existenz von einem nicht-kommunistischen Südvietnam akzeptiert hat, obwohl sie de facto diesen Krieg gewonnen haben. Diese Konzessionen wurden, auch wenn sie dann eben nicht durchgesetzt wurden, wurden zumindest da rein verhandelt. Also es war zumindest ein diplomatisches Anerkennen davon, dass man eben nicht total gesiegt hat und dass man der Gegenseite, also der verlierenden Gegenseite, nämlich den USA, diese Zugeständnisse eigentlich zugesteht. So.
Mhm.
auch bei den, auch beim Krieg in Afghanistan oder mit den Taliban war es so, dass da keine ja, bedingungslose Kapitulation von den NATO-Streitkräften verhandelt wurde, sondern auch da war es so, dass zum Beispiel die Taliban gesagt haben, dass sie nie wieder die USA angreifen. Es war also keine so eine bedingungslose Demütigung von der verlierenden Partei, was auch da eben der Westen war. Und jetzt schaut man so in dieses Memorandum of Understanding mit dem Iran und es ist wirklich nur, es ist eine Demütigung von vorne bis hinten für die USA, weil einfach keine einzige Konzession vom Iran an die USA gemacht werden muss. Es ist zum Beispiel so, dass die USA geplätscht haben, also ja, geschworen haben.
Geschworen, oder, versprochen haben.
Versprochen haben.
Oder garantieren
dass sie die iranische Souveränität respektieren werden, bedingungslos auf der internationalen Ebene und nicht in die internen Angelegenheiten vom Iran eingreifen wollen. Die USA haben versprochen, dass sie oder mussten versprechen, dass sie die komplette Seeblockade aufheben. Die USA haben versprochen, dass sie alle US-Truppen aus der Region 30 Tage nach dem finalen Agreement, also nach der finalen Unterzeichnung, abziehen werden. Die USA haben versprochen, dass alle Sanktionen, die den Iran treffen, gehoben werden oder beendet werden. Und der Iran war vor Russland, also bis vor ein paar Jahren, bevor die russischen Sanktionen so richtig begonnen haben, war der Iran das am meisten sanktionierte Land der Welt. Also wenn all diese Sanktionen gehoben werden, dann ist wirklich, also das sind sehr, sehr viele, die seit sehr langer Zeit da in place waren. Die eingefrorenen Vermögenswerte, die im Westen liegen oder auf die westliche Regierungen Zugriff hatten, die zum Beispiel, keine Ahnung, von der iranischen Zentralbank gehalten werden oder von Mitgliedern der Regierung, werden zu einem großen Teil oder ja, eigentlich alle freigegeben, was auch mehrere Milliarden in beschlagnahmten Vermögenswerten sind. Dann ist es so, dass die USA mit seinen Partnern einen Reconstruction and Development Fund für den Iran einrichten werden, in Höhe von 300 Milliarden Dollar. Also das sind de facto Kriegsreparationen. Das sind de facto Kriegsreparationen in Höhe von 300 Milliarden Dollar, die man eben dem Iran zahlt. Und die einzigen wirklichen Sachen, die der Iran machen muss, sind, dass man erstens seine Haltung reaffirmiert, also steht da so, Reaffirmation, dass der Iran keine Nuklearwaffen baut. Das war davor der Fall. Das haben immer die internationalen Kontrollbehörden, also die zum Beispiel die internationale Atomenergiebehörde, hat das bestätigt. Die haben gesagt, da wird nicht nach Nuklearwaffen geforscht. Mhm. Das ist also eine Haltung, die der Iran nicht wirklich ändern muss, sondern er muss einfach nur sagen, Reaffirmation, wir reaffirmen, dass wir das nicht vorhaben. Und deshalb steht in diesem Memorandum auch Reaffirmation, nämlich, dass es eben nichts Neues ist. Und die Blockade der Straße von Hormuz wird geöffnet. Das bedeutet, das ist eine Sache, die davor der Fall war, also vor dem Krieg war diese Meerenge geöffnet. Und jetzt ist sie wieder geöffnet, beziehungsweise am Wochenende, am Samstag wurde sie wieder geschlossen, aus Gründen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Das bedeutet, die USA haben wahrscheinlich viele Milliarden an Kriegskosten gehabt. Sie haben mehrere Soldaten verloren. Auch das ist nicht ganz klar, wie viele Soldaten da gestorben sind. Und jetzt zahlen sie 300 Milliarden Dollar an Kriegsreparationen, um eine Meerenge zu öffnen, die davor geöffnet war.
Und eine Haltung zu Nuklearwaffen zu erzwingen, die davor auch schon mehr oder weniger
die davor galt. Schon bestand. So. Und dann muss man wirklich sagen, also Geniestreich. Ein ganz großer Geniestreich von Seiten der US-Regierung. Und das ist eine Kapitulation von vorne bis hin. Also das ist im Prinzip eine bedingungslose Kapitulation gegenüber einem Feind, den man offensichtlich nicht besiegen konnte. Und vielleicht das Icing auf dem Cake davon ist, dass Trump dieses Memorandum wo unterzeichnet hat? Im Schloss Versailles in Paris. Ja. Also es ist im Prinzip ein Versailler Vertrag.
Ja. Aber ich sag und, mal, wenigstens war die USA dabei, als der Vertrag unterzeichnet worden ist.
Ja. So, ich habe eben schon gesagt, diese Straße von Hormuz war in den letzten Tagen zum Teil geöffnet, zum Teil nicht geöffnet. Und das liegt an dem letzten Punkt, der in dem Memorandum drin steht, nämlich, dass der Krieg an allen Fronten permanent enden soll, inkludiert Libanon. Also die Beendigung von Hostilitäten im Libanon ist Bedingung für dieses Memorandum. Das wurde offensichtlich auch vom Iran da hinein verhandelt. Und da merkt man vielleicht schon, wenn man die Kriegspartner oder die Kriegsgegner dazu zwingen kann, in einem Land, das nicht das eigene ist, die Hostilitäten einzustellen, die Feindseligkeiten einzustellen, dann ist man eventuell auf der Siegerposition. Also da ist man eventuell in der Position, dass man den Kriegsgegnern seinen Willen aufzwingen kann. Wenn der Iran sagt, nicht nur hier soll der Krieg enden, sondern auch noch im Libanon. So, das ist nicht unbedingt eine Position der Schwäche, aus der man verhandelt, aber das, wie gesagt, hat Friedrich Merz in dem Clip, den wir eben gehört haben, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Und das ist natürlich so, dass Israel das nicht so toll findet, weil Israel hat seinen Krieg auf den Libanon ausgeweitet, schon seit mehreren Monaten, hat im Prinzip im Schatten von dem Iran-Krieg gesagt, gut, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, auch im Iran tätig zu werden, im Libanon tätig zu werden. Und es sind zum Beispiel über 1 Million Menschen auf der Flucht oder wurden vertrieben im Südlibanon. Ich glaube 1,3 Millionen Menschen, die regelmäßig da bombardiert werden, deren Häuser zerstört werden. Die Familie von einem sehr guten Freund von mir kommt aus der Gegend, die sind auch seit Monaten auf der Flucht. Und es ist so, dass jetzt in den vergangenen Tagen auch Beirut bombardiert wurde von Israel. Und das hat Donald Trump zum Beispiel auch sehr böse gemacht, weil das ganz kurz vor Unterzeichnung von diesem Memorandum of Understanding war. Und das war ein offensichtlicher Versuch von Israel, dieses Agreement, diese Friedensverhandlungen zu sabotieren, indem man einfach nochmal wirklich quasi auf den Tisch haut und einfach Beirut bombardiert, also die Hauptstadt vom Libanon. Und es ist auch auffällig, dass Israel gar kein Teil von diesem Friedensabkommen ist. Also es ist nicht so, dass Israel das irgendwie mit unterzeichnet hätte oder Teil
oder mit verhandelt hätte.
Genau, oder Teil von diesen Verhandlungen gewesen wäre. Das ist nicht der Fall gewesen. Sondern Israel ist im Prinzip Teil von dem Abkommen, aber nur passiv. Also es wird nur gesagt, es muss seinen Krieg im Libanon beenden. Es darf da nicht mehr tätig werden. Und das war eben so, dass auch schon nachdem das Friedensabkommen unterzeichnet wurde letzte Woche, hat Israel weiter bombardiert und hat weiterhin Menschen im Südlibanon getötet. Und das hat dazu geführt, dass der Iran diese Straße von Hormuz am Samstag wieder zum Teil geschlossen hatte. Weil sie eben gesagt haben, Israel hat sich nicht an diesen Friedensvertrag gehalten. Es ist so, dass der aktuelle Stand der Dinge, weil wir sind hier wirklich brandaktuell, wahrscheinlich bis diese Podcast-Folge dann in euren Ohren erschienen ist, ist es wahrscheinlich schon wieder ganz anders. Es ist so, dass die Straße von Hormuz seitdem wieder streckenweise befahrbar ist oder seitdem wieder halbwegs Leute oder Schiffe durch können, weil es ein sehr wackeliges Ceasefire gibt zwischen Hezbollah und Israel, das seit ein paar Tagen aktiv ist, also ungefähr auch seit dem Wochenende. Und deswegen die Straße von Hormuz wieder teilweise geöffnet ist. Aber es ist so, dass zum Beispiel der Außenminister von Israel, Gideon Saar, geschrieben hat, "We don't have territorial ambitions in Lebanon, but we will not withdraw from the security zone." Also man hat keine territorialen Ambitionen, was natürlich nicht stimmt, weil es einfach sehr hochrangige Menschen in der israelischen Regierung gibt, die ganz offen von Groß-Israel schwärmen und reden. Und das natürlich auch Teile vom Libanon inkludiert. Aber was der Außenminister da sagt, ist, dass man eben trotzdem eine Security Zone hat von ungefähr 10 Kilometern, die in den Libanon reinreicht. Und da ist eben auch die Frage, inwieweit das eine stabile Haltung oder eine stabile Situation für so ein Ceasefire ist. So, so viel erstmal zu diesem Friedensabkommen. Es ist so, dass zum Beispiel Arnaud Bertrand ist so ein, ich glaube, so spricht man seinen Namen aus, ist so ein Politikanalyst, der viel auf Twitter und Substack schreibt. Der hat zum Beispiel geschrieben, dass er vermutet, dass dieser Deal quasi in zwei Teile gesplittet wird und es eine zuerst durchgesetzte Hälfte von diesem Deal geben wird. Also zum Beispiel die leichter durchsetzbaren Teile von dem Abkommen, zum Beispiel, dass die Seeblockade geöffnet wird von den USA, dass die Straße von Hormuz geöffnet wird, dass die eingefrorenen Vermögenswerte vom Iran freigegeben werden. Also dass das relativ bald passiert, weil es halt einfach schnell durchsetzbar ist. Aber dass die weitreichenderen Teile von dem Abkommen, also zum Beispiel eben dieser 300 Milliarden Dollar Reconstruction Fund, also diese Kriegsreparationen, dass die eben so ein bisschen in einem Limbo bleiben werden, weil man eben diese Hostilitäten immer noch im Südlibanon hat oder im Libanon durch Israel, dass die da halt, also dass quasi man weiter von beiden Seiten eigentlich immer sagen kann, ja, unser Friedensabkommen wird ja nicht, die Leute halten sich ja nicht dran. Also dass man von beiden Seiten im Prinzip weiterhin ein Druckmittel hat oder weiterhin Gründe hat, dieses Friedensmemorandum nicht zu erfüllen und indem man halt sagt, ja, wir müssen das jetzt nochmal hier weiter ausverhandeln und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Punkt, dass eben Israel, obwohl es nicht Teil von diesem Friedensabkommen ist, ganz schön viel Einfluss darauf hat, ob sich die beiden wahren Vertragspartner, also USA und der Iran, daran halten können, weil, wie gesagt, das Ende von Feindseligkeiten im Libanon oder zwischen Israel und dem Libanon eben Teil von dem Memorandum ist und man da eben dann jemandem hat, wie Benjamin Netanyahu, der alle Gründe hat, das weiter zu sabotieren und weiter eben diesen Deal zu sabotieren, indem er weiterhin im Libanon Krieg führt, weil dieser Deal eben so wahnsinnig vorteilhaft für den Iran ist. Also ich möchte hier so ein paar Sachen vorlesen. Also hier zum Beispiel hat der große deutsche Politiker Michael Roth von der SPD, der ein Israel-Fanatiker sondersgleichen ist, der hat einen Gastbeitrag in der Jüdischen Allgemeinen geschrieben, wo die quasi Sub-Headline ist: Israel und die USA haben den Iran zwar militärisch geschwächt, dennoch haben sie keines ihrer Kriegsziele erreicht. Mit dem sich nun abzeichnenden Abkommen belohnt Präsident Donald Trump das mörderische Mullah-Regime. Ein Kommentar von Michael Roth. So, also da ist die Schlagrichtung klar. Also die Kriegsziele wurden nicht erreicht. Das ist auch eine Blamage auf ganze Linie. Da sind Michael Roth und ich uns auf jeden Fall einig. Aber der Sprech von wegen Trump belohnt das Mullah-Regime impliziert natürlich, dass da irgendwie eine andere Option möglich gewesen wäre. Und da muss man halt einfach sagen, nee, die war nicht möglich. Also die USA wollten ihre Kriegsziele erreichen, die wollten den Iran besiegen und haben es nicht geschafft. Und deswegen unterzeichnen sie diesen Deal. Nicht, weil sie wollen, nicht, weil sie das Mullah-Regime belohnen wollen, sondern weil sie es nicht können. Also sie haben diesen Krieg verloren. So, get over it, Michael Roth.
Ja. Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist ja auch der Krieg innerhalb der USA sehr umstritten. Also große Teile auch der Republikaner wenden sich hier offen mittlerweile gegen Trump, der ja immer wieder auftritt und sagt, er ist der Friedenspräsident und in 3-4 Wochen ist es hier durch und dann ist es 4 Monate später und die Benzinpreise sind explodiert und die Leute sind halt krass unzufrieden und es kommen keine Ergebnisse.
Ja.
Und welche Wahlen stehen immer an? Midterm?
Ach, ja, die Midterms.
Die Midterms stehen an. Und dann hat man natürlich auch einfach so mal einen demokratischen Druck, etwas zu einem Abschluss zu bringen und das einigermaßen gesichtswahrend hinzubekommen.
Ja. Man hat eben auch noch, man hat diese Stimmen, also von auch Republikanern, die da, sag ich mal, sehr kritisch waren gegenüber diesem Friedensabkommen, aber es gab auch andere Stimmen, zum Beispiel Lindsey Graham. Lindsey Graham, kennst du den? Also nee. Das ist einer der größten außenpolitischen Falken bei den Republikanern. Das ist so ein älterer Typ, den hast du bestimmt schon mal irgendwie gesehen, also wirklich ein ganz widerlicher Typ.
Geschaut,
also, offen RR und der hat auch schon, also der hat im Prinzip schon, also der fordert seit Monaten, dass man eigentlich den Iran mit Atombomben einfach quasi in die Apokalypse befördert, so ungefähr. Und der hat was irgendwie Seltsames gepostet auf Twitter/X, Zitat, I just had a very lengthy and productive discussion with Steve Witkoff, also diesem Chefverhandler von Donald Trump, about the state of play regarding Iran. After this discussion, it is my opinion that signing the Memorandum of Understanding will be beneficial to the United States in as much as the Strait of Hormuz will begin to open and the hostilities with Iran will stop. Whether or not the United States can reach an acceptable, verifiable deal with Iran regarding its nuclear program and other issues is yet to be determined, but I see little downside in trying. Also total harmlos, verständig, freundlich und ja, vielleicht, also ich glaube, das ist beneficial und die anderen Sachen, ja, mal sehen. Also ganz anderer Tonfall als davor. Und da habe ich mich dann gefragt, was da Phase ist. Also meint er das wirklich so? Irgendwie vermute ich nicht. Und ich würde halt eben sagen, dass das eher ein bisschen darauf hinweist, auf das, was ich eben von Arnaud Bertrand zitiert habe oder was ich von ihm, was ich bei ihm gelesen habe in seinem Substack, dass man diesen Deal eben quasi aufsplittet. Also dass die, sag ich mal, harmloseren Konzessionen an den Iran jetzt durchgesetzt werden, nämlich irgendwie, ja, Aufhebung der Seeblockade und das Freigeben von diesen sanktionierten oder von den eingefrorenen Vermögenswerten, wo man sagen kann, ja, okay, juckt, ne? Aber die wirklich wichtigen Sachen, also diese Reconstruction Funds und so weiter, dass die halt weiterhin, dass die weiterhin im Limbo hängen und deswegen auch Leute wie Lindsey Graham, der halt wirklich ein Kriegstreiber der wirklich allerersten Sahne ist, dass der halt weiß, es wird im Prinzip, das wird niemals realisiert werden. Dieser Deal, der so erniedrigend er auch klingt und aussieht, er wird halt nicht umgesetzt werden, nicht in seiner Gänze. Und deswegen hat auch jemand wie Lindsey Graham, der halt sonst an jeder Stelle sagen würde, Niederlage, das müssen wir müssen siegen, wir müssen den totalen Sieg holen und wir dürfen uns nicht erniedrigen lassen und so weiter, kein Friedensabkommen. Und dass der halt deswegen da quasi sich so harmlos äußert und wahrscheinlich auch von Donald Trump, sag ich mal, unsanft auf Linie gebracht wurde. Mhm. Und Donald Trump halt auch gesagt hat, ja, jetzt krieg dich mal ein, hier dieser Deal, der wird zu einem großen Teil wahrscheinlich nicht umgesetzt werden. Und das liegt unter anderem eben an dem, was ich auch eben schon gesagt habe, nämlich, dass Israel eben ganz schön viel Einfluss darauf hat, inwieweit das umgesetzt wird. Ich glaube aber nicht, dass die USA sich nochmal in einen totalen Krieg mit dem Iran hineinziehen lassen, dadurch, dass Israel da irgendwie im Libanon seine Sperrenzchen macht und Beirut bombardiert und weiterhin Leute im Südlibanon vertreibt und da seine Security Zone ausbaut, weil der Tonfall bei führenden Politikern in den USA hat sich schon sehr stark geändert in den letzten Tagen, soweit, dass ich durchaus überrascht war. Und wir hören jetzt einfach ein paar Clips an. Zum Beispiel hören wir eine gute Freundin der Sendung, Hillary Clinton.
Well, you're absolutely right. When I was secretary, it was a constant, you know, theme by Netanyahu and his then government, the then defense minister, Ehud Barak, the former prime minister. Mm-hmm. It was relentless. It was a constant push. You know, I remember...
What would he say to you?
What?
What would he say to you?
He would basically say, you need to support us in attacking Iran. And back then, this was, you know, 2009 to the end of 2012, we had more capacity than Israel did on several fronts to do that. And so there was a constant argument that we would have. And you know, I remember one day, I was on the phone for hours with Ehud, with Bibi, with others, you know, and they would say things like, you know, our planes are on the tarmac. And I'd say, well, good luck. I mean, great. Why are you doing this?
Where else would planes be other yes, than in where, the air?
But on the tarmac, ready to take I see. Off. Okay. Yes. Well, no, they'd be in the hangar, but yeah. They were on the tarmac. And, you know, you would say things.
You're saying you were being played.
All the time. All the time. I mean,
by an ally that receives an enormous amount of aid.
Well, of course. And look, Bibi's been
Das ist doch unfassbar, oder? Also, das ist doch unfassbar.
Dass sie das so öffentlich sagt, oder?
dass sie das öffentlich sagt. Also das sind doch Sachen, die von Rechten und auch von Linken, also aus verschiedenen Gründen, sage ich mal so, aber die ja schon seit Jahren so gesagt werden. Also dass Israel eben seit vielen Jahren diesen großen Krieg gegen den Iran will, weil der Iran eben der einzig ernstzunehmende Konkurrent um die Hegemonie im Nahen und Mittleren Osten ist, in der Feindschaft zu Israel. Und dass die israelischen Politiker eben schon seit Jahren oder Jahrzehnten versucht haben, die USA in diesen Krieg mit reinzuziehen und es jetzt halt bei Trump endlich geschafft haben. Und dass jemand wie Hillary Clinton, die halt eben nicht so, ja, wie Donald Trump halt, ne, wie der Elefant im Porzellanladen auf der diplomatischen Bühne auftritt, sondern eben sehr bedacht ihre Worte wählt und wahnsinnig viel Erfahrung hat in diesem Umgang in der Staatenkonkurrenz, sag ich mal, dass die einfach mal so sagt, ja, natürlich wurden wir da die ganze Zeit reingepressured. Wir wurden da die ganze Zeit reingepressured und auch schon bei uns, als ich da gearbeitet habe, also nicht nur Trump wurde da reingepressured, sondern auch bei uns wurde das die ganze Zeit versucht, als ich mit Obama oder als sie Außenministerin war unter Obama. Und das sind Worte, das sind Aussagen, die hat man von US-amerikanischen Politikern, vor allem von, also Mainstream-Demokraten, noch nie gehört. So.
I see.
Und wir hören vielleicht ein bisschen weiter. Wir hören J.D. Vance.
What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the president of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
Also deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen.
Deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen.
Keine diplomatische Höflichkeit mehr. Das ist einfach so.
Nee, das ist einfach, ihr seid nicht, also das ist im Prinzip ähnlich wie Trump mit Zelensky gesprochen hat vor eineinhalb Jahren, wo er sagt, you don't have the cards. So, ihr habt nicht die Karten, ihr habt nicht die Karte in der Hand, wir haben hier die Karten am Tisch, so, und ihr macht gefälligst, was wir euch sagen, so. Und also auch das ist unerhört. Das ist eine Art und Weise in der US-Israel-Beziehung zu sprechen, die bisher de facto noch nicht vorgekommen ist, vor allem nicht von Republikanern. Und es geht noch weiter.
Anti-Semitic. And so I do think that sometimes, you know, advocates of Israel make, or pro-Israel people in the United States make two critical mistakes. One, on the one hand, is not delineating between America's interests and Israeli interests, because they're not always the same. But the second is always conflating criticism of a particular government with Jew hatred. Because if everything is Jew hatred, then nothing is Jew hatred. I actually think Jew hatred is very bad, which is why I think we have to be very careful about not calling every, it's kind of like how progressives for 20 years called everything racist. And if everything is racism, nothing is racism.
Auch da habe ich diesen Clip gesehen und war so, was? Was sind denn das? Was sind denn das für Worte? Was sind denn das für Aussagen? Weil wenn er hat ja 100% recht, wenn er sagt, everything is Jew hatred, nothing is Jew hatred. Ja, ja, 100%. Das ist ja genau die Gefahr, dass eben auch in Deutschland von irgendwelchen Staatsraison-Ultras ja die ganze Zeit eigentlich Antisemitismus produziert wird, indem sie sagen, indem sie quasi genau diese Unterscheidung eben nicht machen, die sie von Linken aber immer einfordern, dass man eben sagt, ja, natürlich steht Israel nicht für alle Juden weltweit. Und wer die beiden Sachen zusammenmixt, natürlich ist es antisemitisch. Ist ja ganz klar. Aber dann machen sie das ja immer selber.
Genau, aber von J.D. Vance halt nochmal zu sehen, dass hier natürlich eine Kritik geübt werden soll und dann findet gleichzeitig eine Absicherung statt, dass es auch moralisch kein Problem ist, das zu tun, damit man jetzt nicht mit Antisemitismus kommen kann, wenn es hier um die Kritik an Israel geht, sondern dass man diese schärferen diplomatischen Noten schon vorbereitet. Also auf einer anderen Ebene.
Ja, und ich finde es halt so krass, weil das ja offensichtlich keine neue Erkenntnis ist für die. Es ist ja nur das erste Mal, dass sie es sagen.
Mhm.
Und das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass sie ja die ganze Zeit eben kein Problem damit hatten, Antisemitismus heraufzubeschwören und zu produzieren. Wenn man weiß, dass man den Antisemitismusbegriff extrem verwässert, indem man halt einfach quasi diese Gleichsetzung betreibt von dem Staat Israel und Jüdinnen und Juden weltweit, was ja eine tatsächlich eine Ineinsetzung ist, die man nicht machen sollte, weil sie eben antisemitisch ist.
Mhm.
Und das, was da quasi von sag ich mal, auch im breiteren Sinne jetzt, also in Deutschland von Staatsräson-Seite ja die ganze Zeit passiert, obwohl sie das ja an anderer Stelle, also wenn es von Linken oder ja von irgendwem gemacht werden würde, würden sie es ja korrekt als antisemitisch outcallen. Sie machen es aber selber. Und auch von Leuten wie J.D. Vance und Donald Trump die ganze Zeit gemacht wurde. Und jetzt kommt man auf einmal, oder jetzt sagt man laut, if everything is Jew hatred, nothing is Jew hatred. Das bedeutet ja, dass man die ganze Zeit bisher das auch wusste und halt kein Problem damit hatte, diese antisemitische Ineinsetzung zu betreiben, die in der realen Welt zu Antisemitismus führt. Weil der Staat Israel sich eben so verhält, wie er verhält und er diese Ineinsetzung ja auch für sich beansprucht. Und das ist einfach so, also das ist wirklich, das sind Sachen, die hat man so, würde ich sagen, noch nie von führenden US-Politikern gehört, vor allem nicht von Republikanern. Und auch der Big Guy äußert sich.
Does not like them. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses and they're not all Hezbollah, that I can tell you.
Well, er hat 100% recht.
Die ein oder anderen Anmerkungen dieser Art hätte man sich vielleicht auch schon während dem Gaza-Krieg gewünscht.
Ja, also vielleicht vor, keine Ahnung, 2,5 Jahren oder so oder auch schon davor. Aber gut, auch da würde ich sagen, das zeigt halt, dass diese Leute ja natürlich genau wussten, was Israel macht und halt einfach kein Problem damit hatten. Und mittlerweile haben sie ein Problem, weil Israel damit die Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA sabotiert. So. Und jetzt hat man ein Problem damit und jetzt erkennt man eben an, dass Israel in allen Kriegen, die sie eigentlich führt, komplett großflächig irgendwelche Häuser platt machen und Wohnblocks dem Erdboden gleich machen, scheißegal, wer da drin ist. Und jetzt hat man halt ein Problem damit. Und auch da würde ich halt sagen, man kann sich da irgendwie von linker Seite drauf ausruhen und sagen, guck, wir haben es ja immer gesagt. Ja, natürlich haben Linke das immer gesagt, nur jetzt ist es halt im materiellen Best Interest von der reaktionären herrschenden Seite, dass man das eben anerkennt, weil man Israel eben eher so als den nervigen kleinen Wachhund jetzt sieht von US-amerikanischer Seite. Und dieser nervige kleine Wachhund soll halt bitte nicht die eigenen Friedensverhandlungen sabotieren. Und deswegen ist man eben bereit, Sachen zu sagen, die bisher noch nicht gesagt wurden. So, wir hören nochmal den Big Guy.
Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking.
Das ist ein anderer Schritt, der geht noch weiter.
Because there are a lot of people in those apartment houses and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement, that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and you know, it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, you know, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable, and he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
Boah, das, oha, was ich eben schon angekündigt habe.
Warum spielst du diesen Clip 45 Minuten, nachdem wir die Aufnahme begonnen haben?
Manchmal muss man sich das Beste eben zum Ende aufheben. Also das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Da sagt er ja hier, kurz vor unserem Friedensabkommen wurde nochmal Beirut bombardiert. Naja. Und das hat mir gar nicht gefallen. Und wenn Israel das nicht hinkriegt, dann lasse ich das eben Syrien machen. Dann kämpfen die eben gegen Hezbollah. Und dann erinnert man sich so, wer war denn nochmal der Typ in Syrien? Ach so, das war Präsident Ahmad al-Shara, also ehemaliger Al-Qaida-Kommandant.
Ja.
Ehemals gesuchter Terrorist.
What gets the job done, gell?
So, who gets the job done? Es gibt auch diesen genialen Clip, wo Trump sagt, you know, the guy in Syria who I essentially put there, also den er da quasi installiert hat, diesen, also ehemals gesuchten Al-Qaida-Kommandanten würde er quasi eher die Operationen im Libanon überlassen als Israel. Und das ist wirklich, also das sind einfach, ja, das sind einfach Sachen.
Also es geht nicht um ideologische Überzeugungen, sondern einfach nur pragmatische Machtinteressen.
So. Genau, es geht vor allem auch nicht um Werte. Es geht vor allem eben darum, dass man aus diesem Krieg irgendwie gesichtswahrend aussteigen will. Und das auch ganz materielle Gründe hat. Ich will vielleicht als letzten Clip spielen einen Zusammenschnitt von einem Twitter-Account, der heißt Midas Touch. Da geht es darum, dass man drei Aussagen von Donald Trump so ein bisschen zeitlich einordnet.
Doesn't really affect us. We have so much oil. We have tremendous oil and gas.
Diese Aussage ist von Anfang März, also vom 9. März dieses Jahr.
Much more than we need. We're now.
Diese Aussage ist jetzt vom April 2026.
Totally independent of the Middle East. And yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have. I'm going to get bad press.
Und dieser Clip ist jetzt von vor einer Woche.
I know that. Now, if I did the opposite, if I went out and continued to bomb them for another 4, just bomb the hell out of them, I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money. A lot of money. That's why the world is okay. It's liquid. It's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you wouldn't be able to get it. And you want to see bedlam? So for all those so-called geniuses that want to show me how smart they are.
Ja. Er sagt einfach, wenn wir so weitermachen, haben wir in 4 Wochen kein Öl mehr.
Kein Öl mehr. Es gibt jetzt nicht nur den Druck der Vorwahlen.
So, es gibt nicht nur den Druck der Vorwahlen, es gibt auch einfach den ganz materiellen Druck von in 4 Wochen ist hier zappenduster, wenn wir hier so weitermachen. Und also das ist einfach ein genialer Zusammenschnitt erst von wegen, hey, wir brauchen gar nichts von denen, wir sind totally independent. Und dann 3 Monate später, so if any of you geniuses, wenn einer von euch Genies mir sagen könnte, wie ich hier das sonst hätte machen können, dann sagt es doch, weil wir haben hier bald nichts mehr. Es ist einfach wahnsinnig lustig. Vielleicht abschließend nochmal, ein Freund hatte mich neulich gefragt, ob das die größte Demütigung für den US-Imperialismus seit dem Vietnamkrieg ist. Und ich bin geneigt zu sagen, ja, auch wenn man, wie gesagt, im Vergleich zum Vietnamkrieg nicht 60.000 Soldaten da verloren hat. Es ist von vorne bis hinten eine Niederlage für die USA. Es ist sowieso eine Niederlage für Israel. Aber wir sehen ja an den aktuellen Clips, die ich gespielt habe, wie wenig Israel da aktuell zu melden hat. Und dementsprechend auch die israelischen Minister komplett eskalieren und ausrasten. Also hier gab es einen Post von Itamar Ben-Gvir. Das ist
der war richtig krass.
Der Minister für nationale Sicherheit. Der hat auf Twitter gepostet, für jede Träne einer israelischen Mutter müssen 1000 libanesische Mütter weinen. Der gesamte Libanon muss in Flammen aufgehen. Mit allem Respekt gegenüber den Amerikanern muss Israel der ganzen Welt klar machen, dass das Blut unserer Söhne und die Sicherheit unserer Bürger nicht preisgegeben werden darf. Der gesamte Libanon muss in Flammen aufgehen. Unsere oberste Pflicht ist es, die Bürger Israels und die Soldaten der IDF zu schützen. Und diese Verpflichtung geht allen anderen Erwägungen vor. Ich habe es dem Premierminister gesagt, auch in unseren privaten Sitzungen. Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen 1000 libanesische Mütter weinen. Genug mit diesem Ping-Pong. Im Nahen Osten gewinnt man nicht mit maßvollen Reaktionen und Zurückhaltung. Man muss durchdrehen, auslöschen, den Terror zerschlagen. Also das ist, würde ich sagen, einfach so nah an kernfaschistischer Sprache, wie man nur sein kann. Jemand, der eben die Auslöschung von einem ganzen Land fordert. Und was bemerkenswert ist, sogar Twitter, also die Plattform vom rechtsradikalen Billionär Elon Musk, hat diesen Post mit einer Warnung markiert, wo drüber steht, dieser Post hat gegen die X-Regeln verstoßen. X hat jedoch beschlossen,
erstmal schaffen.
So, X hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, diesen Post zugänglich zu lassen. Also ja. Selbst quasi die rechtsradikalen Plattform hat gesagt, nee. Soweit nicht.
Einer zu viel.
Soweit nicht, ne? Und da muss man sagen, das ist nicht einfach irgendwer, sondern das ist der Minister für nationale Sicherheit. Und auch das ist, würde ich sagen, in der israelischen Bevölkerung, wenn man sich anschaut, wie groß die Unterstützung von der Bevölkerung für die Angriffskriege ihrer Regierung ist, dann ist das wahrscheinlich keine komplett randständige Meinung, dass man eben diese Haltung zu den Kriegen einnimmt. Das war meine bisschen länger geartete Abhandlung über das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was du mir mitgebracht hast.
Ja, also wenn wir gerade schon beim Imperialismus sind, der USA und so, würde ich vielleicht noch kurz darauf aufmerksam machen, dass unter anderem auch die Linke dazu aufgerufen hat, am Sonntag, den 28.06., also heute in 5 Tagen, für alle Leute, die in Berlin sind, sich um 14 Uhr am Pariser Platz zu treffen, um dort für die Selbstbestimmung von Kuba einzutreten, weil Kuba ist nun wirklich komplett in der Hand von den USA. Die haben jetzt eine gute Weile auch schon das Ölembargo am Laufen. Da sind ständig irgendwie Stromausfälle. Die Leute kriegen kaum Medikamente, gibt es keine Energie mehr. Es gibt, ja, also da wird einfach versucht, mit einer wirklich ganz krassen Knappheit der wichtigsten Grundgüter, also eine Revolte gegen die Regierung zu erwirken. Das ist eine Form von, ja, Verletzung von Souveränität, der sich die USA gerade verpflichtet hat, sie bei dem Iran zu respektieren, bei Kuba in keinster Weise. Und wer hier also ein Zeichen setzen möchte, kann gerne am 28.06. um 14 Uhr auf dem Pariser Platz in Berlin sein.
Sehr gut.
So.
Sehr gut.
Wir bleiben auch ein bisschen in Deutschland. Ich habe mir nämlich ein Interview angeschaut und wir müssen alle ein bisschen stark sein, weil das hat es in sich. Das heißt Interview. Ja. Nee, es ist eigentlich ein Gespräch, ein Aufeinanderstoßen. Und zwar von zwei Leuten, die manchen Leuten, die politisch im Internet aktiv sind, bekannt sein dürften. Und zwar einmal von links war das Markant, der zusammen auch mit Vincent G., einem anderen ziemlich bekannten linken Streamer, auf so einer Demo war. Und wie gesagt, wir reden hier wirklich von einem der einflussreichsten linken Streamer. Also auf Twitch hat der 86.000 Leute, ich habe nochmal nachgeschaut, auf Insta fast 1 Million, auf TikTok 500.000. Also die Videos von Markant erreichen sehr, sehr viele Menschen und ich meine, sein Content besteht darin, dass er auf Demos geht, Leute zur Rede stellt, befragt und sie dann ihre Sachen machen. Auf der anderen Seite haben wir Michelle Golan, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht. Ein Golan ist ihr Handle auf den jeweiligen Plattformen. Sie ist mit 300.000 oder über 300.000 Abonnentinnen eine der einflussreichsten YouTuberInnen, die wir so aus einem neurechten Kontext haben. Und die sind halt in einer Demo zusammengekommen, wo es um Kinderschutz ging, bei der auch Xavier Naidoo war mit entsprechenden Positionen. Und dann wurde da auch von beiden Kanälen entsprechend diese Konfrontation aufgenommen und hochgeladen und verschiedentlich nochmal kommentiert. Und es reiht sich ja so ein bisschen ein, auch von der Aufmachung dieses Interviews, in diese typischen, ich würde sagen, polaren Diskussionsformate, ne, dass man die Gegenseiten zueinander bringt, dass sie jetzt plötzlich miteinander reden oder reden sollten, ob das jetzt irgendwie bei Unbubble ist und oder 13 Fragen. Das hat er jetzt wieder so eine unsägliche Folge auch wieder gehabt, wo Ole Nymann auch dabei war über Patriotismus. Das war wirklich, es war also absolut gottlos. Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr hören. Also mein Hass auf diese Formate nimmt beständig zu, je mehr ich von denen mitbekommen habe in den letzten Jahren. Jetzt hat Melanie Amann vom Spiegel angefangen, den Unframe-Podcast zu starten, wo halt auch Leute von rechts und links konfrontiert werden sollen von dem Mitte-Extremismus des Spiegels oder so, ist glaube ich das Konzept, um sie aus ihren Frames irgendwie rauszuziehen. Und dann hat sie Harald Martenstein interviewt, der relativ offen, also für eine Regierung mit der AfD auch, ja, also Sympathien hegt. Schön. Er macht es natürlich nie ganz gemein mit der Sache. Man will ja noch so den Anschein journalistischer Unabhängigkeit bewahren. Und dann gucke ich mir die Kommentare an und denke mir so, ja, bessere Werbung für die AfD kann man eigentlich gar nicht bringen, als das, was da wieder passiert ist. Und ich muss sagen, dass diese polaren Diskussionsformate vor allem da richtig wild werden, wo dann rechts und links zusammentreffen, weil das dann nur noch eine größere Steigerung eigentlich dieser Konfliktdynamik ist. Und ich finde, wir sollten hier mal zwei Begriffe einführen, die gleich klar machen, wo eigentlich das große Problem ist. Und zwar gibt es ja einen Unterschied zwischen Debatte und Diskussion. Kennst du den Unterschied? Ist der bekannt? Also der begriffliche Unterschied zwischen Debatte und Diskussion?
Nee, erklär mal.
Also bei einer Debatte geht es darum, dass wirklich die eine Seite ihre Argumente präsentiert, die andere Seite ihre Argumente präsentiert und ein unabhängiges Drittes, entweder ein Richter oder eine richtende Instanz oder eben die ZuschauerInnen, jeweils dann das dargeboten bekommen und dann sich selber eine Meinung bilden sollen. Bei der Diskussion geht es wirklich darum, dass die Leute, die miteinander diskutieren, in einen offenen Austauschprozess gehen. Also bei einer Debatte geht es nicht darum, die Gegenseite zu überzeugen, sondern einfach nur bessere Argumente zu präsentieren. Mhm. Bei einer Diskussion setzt es irgendwie voraus, dass da eine gewisse Beweglichkeit der DiskutantInnen auch existiert. Also gedanklich, argumentativ und so weiter. Dass man auch ein bisschen Zugewinne macht, dass man aufeinander zugehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Problem ist aber, dass die meisten dieser wir müssen nochmal miteinander reden Formate so tun, als ob es eine Diskussion wäre. Also es gibt ja also diese Ästhetik der Diskussion, vor allem eben bei 13 Fragen an Bubble, wo man ja auch aufeinander zugehen kann. Da ist ja genau das da. Es ist ein ergebnisoffener Prozess. In allermeisten Fällen merkt man aber, es klappt überhaupt nicht. Die Leute bleiben einfach eisern, ganz außen stehen. Denn es ist eben keine Diskussion. Es ist eigentlich nur eine Debatte. An Debatten ist überhaupt nichts per se falsch oder so. Die Frage ist nur, was passiert, wenn man das eine mit dem anderen verwechselt? Warum muss man jetzt als Rechte und Linke miteinander reden in so einem Diskussionssinne? Das geht ja wirklich nur, wenn man entweder eine Diskussion zu führen, aufeinander zuzugehen, Konsens zu finden, eine Gemeinsamkeit zu finden, wenn man entweder ein hinreichend ähnliches Weltbild hat, einfach weil es so viele Überschneidungen gibt, dass man da auch bestimmte Positionen verlassen kann. Es gibt einfach einen Common Ground und das wird sehr wichtig sein gleich, diese Voraussetzung zu haben. Oder es gibt so etwas wie einfach eine echte Neugier. Also, dass man wirklich einfach wissen möchte, was denkt die andere Person. Also, dass es jetzt nicht unbedingt darum geht, dass man die eigene Position so komplett verlässt, sondern eher darum, dass man wirklich sich im Rahmen dieser Diskussion in einer neugierigen Weise auf das andere einlässt. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, also ich bin hier am Polemisieren gegen diese Rechts-Links-Formate und wir müssen miteinander reden, das finde ich irgendwie ganz schrecklich. Gleichzeitig war ich ja zum Beispiel bei Jasmin Kosubek, wo sehr viele Leute reden und zu Gast sind, die überhaupt nicht meine Meinung haben. Auch bei Jasmin Kosubek sind ja viele politische Überzeugungen überhaupt nicht meine. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, einfach mit einer echten Neugier konfrontiert gewesen zu sein. Sie wollte wirklich wissen, was ich denke. Und das ist viel wert. Das würde ich sagen, ist zum Beispiel bei Melanie Ammann mit Harald Martenstein so nicht der Fall. Klar kann man immer sagen, es ist dann nicht so kritisch, wie wenn man jetzt richtig dagegen hält die ganze Zeit, aber es ermöglicht eben auch eine andere Form der Annäherung. So. Also nur wenn man ein ähnliches Weltbild hat oder wirklich eine offene Neugier hat, dann kann man da gesichtswahrend auch rausgehen und auch Positionen ein bisschen zugeben und sagen, ach ja, interessant, ohne dass man da jetzt sich komplett dran verliert. Bei einer wirklichen Debatte aber, die man vor allem zwischen rechts und links, vor allem zwischen Leuten, die sich eigentlich einem politischen Programm verschrieben haben, also wie Markant und Einggolan, sollte es jetzt also nicht darum gehen, ein einzelnes Argument zu gewinnen, um jetzt irgendwie eine Annäherung, einen Common Ground eben zu finden, sondern da geht es ja eigentlich darum, bei einer erfolgreichen Debatte ganz klar zu machen, wir haben hier eine Seite und wir haben eine andere Seite. Die sind nicht vereinbar und die Weltsicht der anderen Person, die man irgendwie debattieren möchte, die passt nicht, die ist schief, die ist falsch, die ist fehlerhaft, die ist irgendwie inkohärent oder blöde. Und um das hinzubekommen, um diese Weltsicht als Weltsicht herauszustellen, damit die Debatte in ganzer Schärfe geführt werden kann, eben nicht nur um einzelne Argumente, sondern wirklich um eine ganze Haltung, eine politische, muss man sich halt gut vorbereiten. Und diese gute Vorbereitung ist bei beiden nicht so wirklich zu erkennen. Also, sie führen eine Debatte. Es gibt keine Gemeinsamkeiten eigentlich zwischen den beiden, aber sie tarnt sich die ganze Zeit als Diskussion, weil wir so gewohnt sind, immer mit diesem, wir müssen miteinander reden, Gestus in den Austausch zu gehen. Und wenn ich jetzt sage, die sind schlecht vorbereitet. Also, Simon, wenn du jetzt mit Rechten diskutierst, erstmal offen über alles Mögliche an Themen, welche Themen kommen ganz, ganz sicher bei den Rechten immer und immer wieder vor, also wenn es jetzt darum gerade geht, die Gegenseite zu konfrontieren?
Boah, da muss ich jetzt erstmal ganz schwer überlegen. Also Migration oder so?
Migration, ja, aber es geht ein bisschen darum, um dieses Gut, ich sag mal, Gutmenschentum der Gegenseite zu dingsen. Und dann hat man bei Migration immer das Thema Entwicklungshilfe eigentlich. Wir geben das Geld für die gesamte Welt aus, aber nicht für uns. Das ist immer das Argument. Es wird ganz sicher in fast 100% der Fälle immer über Geschlecht gesprochen, gerade bei einer Kinderschutzdemo. Es geht immer über Transgeschlechtlichkeit, grundsätzlich heutzutage. Und es geht sehr wahrscheinlich auch immer, wenn es jetzt um linke Themen geht, um Erbschafts- und Vermögensschutz. So, oder Erbschafts- und Vermögen, wo die Linken halt mit ihren Unverteidigungsfantasien draufkommen. Das heißt, wenn ich mit einer rechten Person konfrontiert werde, sind diese Themen immer und immer wieder gesetzt. Und ich denke mir so, ja gut, wenn du weißt, dass es immer um Trans gehen wird, immer um Entwicklungshilfe, immer um Erbschafts- und Vermögensschutz, dann musst du die Zahlen dazu aus dem FF kommen, auch wenn du sie für Quatsch hältst. Also natürlich sprechen sie dann über Leute, die detransitionieren, also ihren Transitionswunsch aus welchen Gründen auch immer aufgeben oder hinten anstellen. Da muss sofort wie aus der Pistole geschossen kommen, wie viele Detransitionierer gibt es und warum gibt es die. Wenn wir von Entwicklungshilfe sprechen, muss markant einfach sofort die Zahlen parat haben. Wenn da kommt, ja, Milliarden über Milliarden über Milliarden, dann musst du sagen, nein, in Relation zum Haushalt haben wir x Prozent, die für Entwicklungshilfe draufgehen. Vor 10 Jahren war es so, vor 20 Jahren war es so, um sofort gegenzuhalten. Das ist aber nicht passiert. Es ist ganz viel so dieses, ja, ein bisschen so vibe-based argumentieren. Und bei Angela merkt man sofort, wie sie sich so ein bisschen immunisieren möchte gegen diese, dass man sie festnageln kann auf eine bestimmte Seite. Da sagt sie zum Beispiel Folgendes.
Ja, heißt ja nicht, dass ich das alles unterstütze, aber wenn dieser Mensch sich grundlegend dafür einsetzt, dass wir für Kinderschutz auf die Straße gehen, dann finde ich das erstmal gut. Und ich bin auch nicht mit jedem Menschen, der hier heute ist, einer Meinung, aber darum geht es ja gar nicht. Der Hauptpunkt war Kinderschutz. Und dadurch, dass man eben so ein Video sagt, ich sage nicht, dass du jetzt alle pauschal über einen Kamm geschert hast, aber dieses Video bringt natürlich auch ein gewisses Bild nach außen. Ah, okay, hier sind irgendwie nur Schwurbler, nur Nazis, hier werden auch Deutschlandfahnen hochgehalten, das ist ja alles so ein bisschen komisch.
Das waren meine Eindrücke. Also ich bin einfach.
Aber ist das schlimm? Okay. Gut, wir sind.
Also sie fängt ja jetzt an, eben über diese Art so, hier laufen Leute mit, da bin ich ja nicht ganz dabei und so. Und ja, nagelt man mich jetzt nicht drauf fest. Und dann kommt sie mit Deutschland fahren und dann fährt er jetzt fort.
Wir sind jetzt. Ja, ist ja schön. Wir sehen hier jetzt einige Deutschland fahren. So viel sieht man im ganzen Jahr in Deutschland nicht. Wie stehst du dann dazu?
Ist mir doch egal, wenn jemand die Deutschlandfahne hissen will, dann soll jemand die Deutschlandfahne hissen.
Ja, wirklich, weil das hört sich oft bei dir irgendwie anders an. Also, dass du da ein Problem hast, dass man die Deutschlandfahne hochhält. Wann ist es denn kein Problem? Nur zur WM oder?
Nee, ist generell kein Problem. Also es kommt drauf an, in welchem Kontext es halt passiert. Und ich habe auch verschiedene Reichsflaggen schon gesehen, damit habe ich dann schon eher ein Problem, weil Monarchie, Völkermord an verschiedenen afrikanischen Völkern und so weiter, das finde ich sehr scheiße. Die Deutschlandflagge, wenn jemand sagt, ich finde Deutschland gut, ich finde auch Deutschland gut, ist ja okay, ich würde die Flagge nicht hissen, aber ist mir egal.
So, also wenn man eins über markant sagen kann, ist, dass er ein großes Problem mit Völkermord hat und mit allen Staaten, die einen Völkermord begehen. Das möchte ich hier nochmal
ganz
zu Protokoll
klar festhalten.
Geben.
Und eine der bekanntesten neurechten Figuren in diesem Land, zu sagen, ja, nee, kein Problem, Deutschlandflagge, alles cool. Denke ich mir so, ihr tut jetzt so, als ob ihr irgendwo auf einer Seite wärt und ach, eigentlich alles kein Problem. Und ich denke mir so, nee, das kommt aus einer völlig verschiedenen Richtung, wie ihr hier sprecht. So. Ich meine, das könnte man alles als einen rhetorischen Trick abtun von ihm, dass er sagt, okay, ich lock sie jetzt so ein bisschen aus der Reserve und dann werde ich da richtig drauf sich festnageln, dass hier auch Nazis sind, aber sie sagt nochmal weiter dann.
Und natürlich bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, da werden sich bestimmt auch Leute verirrt haben, die ein Gedankengut haben, welches ich selber auch nicht vertrete, wie du gerade sie als Nazis bezeichnet hast. Wenn da wirklich solche Leute waren, dann ist das nicht gut. Aber bei einer Großveranstaltung kann man sich nie sicher sein. Auch bei einer linken Veranstaltung, bei so einer Veranstaltung, es gibt sicherlich immer irgendwo irgendwelche Extremisten, die sich damit einschleusen.
Ja, also man versucht sich da ein bisschen unangreifbar zu machen und das geht dann auch so ein bisschen weiter. Also wenn er sie jetzt immer wieder auf diese Moral festnageln soll, ne, eigentlich wollen wir doch eigentlich dasselbe, die freie Entfaltung der Menschen und so weiter, dann finden sie ihren Common Ground in diesem Diskussionsspektakel darin, dass sie eigentlich so mit so liberalen Werten immer wieder kokettieren und sagen, ja, wir leben ja in einem freien Land, das ist ja auch gut und richtig so. Und dann kriegt man auch von Eingolern entsprechend Erstaunliches zu hören, wenn es um Religionsfreiheit, wenn es um Freiheit der sexuellen Orientierung oder sogar um queere Elternschaft geht. Ich spiele die Clips mal hier ab.
Es ist ja alles schön und gut, aber weißt du, wenn das halt immer mehr wird und das passiert nicht nur in Wien beispielsweise, in Österreich, das passiert hier auch in Berlin, das passiert generell in vielen, vielen Städten in Deutschland, dass andere sich hier einfach nicht integrieren, sondern ihre eigene Kultur, ihre eigene Kultur und Religion auch hier einbringen und dann von uns erwarten, wir müssen das akzeptieren und respektieren. Ich habe Respekt und ich akzeptiere auch jede Religion, wenn man das für sich auslebt. Das heißt nicht, dass ich das jetzt gut finde, dass man hier irgendwelche Veranstaltungen macht, wo sich dann andere Leute hinknien und ja, den muslimischen Gebeten folgen. Das hat nichts mit deutscher Kultur zu tun.
So, also da merkt man schon diese Strategie zu sagen, ja, Religionsfreiheit, natürlich hat sie nichts dagegen, können Leute machen, wie sie wollen, nur eben bitte nicht in der Öffentlichkeit. Und jetzt bei den Fragen um Sexualität und Queerness geht es genau weiter.
Falls du dir meine Videos richtig anguckst, siehst du auch, dass ich dafür bin, dass jeder jeden leben darf, dass jeder das ausleben darf, was er möchte. Nein, das ist ein Grundsatz, dass das so ist. Und dafür stehe ich auch ein.
Eine Religion ausüben, die die Person möchte, dafür haben wir Religionsfreiheit nach
genau, ist richtig.
Artikel 2 Grundgesetz, jeder Mensch kann sich frei entfalten.
Ja, dann will er da auf Remigration zu sprechen kommen. Und dann kommt sie natürlich auf diesen, also, dass das auch gegen die Menschenwürde verstoßen würde. Und dann meinte er, wenn sie sich halt nicht an die Gesetze halten, dann müssen sie halt rausgehen. Also auch hier wieder so dieser Punkt, ich bin schon für Freiheit, aber bitte nicht zu viel. Beziehungsweise ich möchte festsetzen, wie viel Freiheit den Leuten gewährt wird. Und noch ein letzter Clip zu queerer Elternschaft, wo sie auch sagt, ist an sich ja eigentlich kein Problem.
Das kannst du ja wirklich nicht bei bestem Willen behaupten, dass es ein System ist, dass Kinder irgendwie früh indoktriniert werden. Es ist super wichtig, dass Kinder auch erfahren, zum Beispiel, dass lesbische Familien oder Schwule, also Schuleeltern, lesbische
ist
Eltern
okay, ja,
völlig in Ordnung sind. Weil zum Beispiel, bei mir wurde es nicht gemacht, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule damals war, also ich habe sowas zu 0% irgendwie gelehrt bekommen. Und natürlich ist dann auch die Diskriminierung gegen solche Familien größer. Also wenn das Kind quasi das nicht für normal hält oder für ein ganz normales Familienbild, dann könnte man das Kind diskriminierendes Verhalten entwickeln. Und dann, wenn zum Beispiel ein Mitschüler, eine Mitschülerin solche Eltern hat, die dann zum Beispiel queer sind, dass dann Mobbing und so weiter passiert. Und deswegen ist ja super wichtig, dass Kindern auch im frühen Alter sowas gezeigt wird.
Dass es sowas gibt und dass es okay ist, ja.
Alles.
Normal würde ich nicht sagen, aber es gibt sowas auf jeden Fall.
So, wir haben also jetzt diese Strategie von Markant, sie festzunageln auf bestimmte liberale Werte, auf die man sich doch in diesem Land einigen soll. Und sie sagt eigentlich zu allem immer, ja, kann man schon so machen, ja, hat sie nichts dagegen. Aber sie, natürlich aus einer Mehrheitsposition als weiße Deutsche und mit einem rechten Weltbild, möchte halt immer sagen, wo diese Grenzen sind. Das Problem ist an diesem Punkt, dass Markant die Strategie also fährt, sie in diesen einzelnen Positionen so aus der Reserve zu locken und dann einen Widerspruch hervorzurufen, anstatt aber diese eigentliche politische Haltung, die dahinter steht, dass sie als Deutsche entscheiden kann, wie viel Freiheit diesen anderen Gruppen gewährt wird, dass er den nicht benennt. Auf diese Ebene bringt es diese Diskussion gar nicht, weil man so krampfhaft versucht, immer diesen moralischen Common Ground zu finden, aus dem dann beide ihre Positionen ableiten können. Und dann kann man die eigene Ableitung aus diesem liberalen Verständnis als eine gute, logische Ware und so porträtieren und die andere als widersinnig und falsch. Und wenn man diese Strategie aber weiterfährt, dann kommt man halt an ein wirklich großes Problem. Denn ja, dann reden sie über Kinderrechte, über die soll es ja auch in der Demo gehen. Und dann hat sich Vincent G., der ja eben auch mit dabei ist, eine ganz besondere Konfrontation ausgedacht. Ja, wir können uns ja alle darauf einigen, ne? Da sind wir wieder bei diesem Common Ground. Wir dürfen keine Kinder ausbeuten. Kinderarbeit ist schlecht. Und dann kommt der folgende Clou.
Ich habe eine Produktion, da kann ich dir auch gerne
den Kontakt. Achso, ich muss dazu noch sagen. Also er sagt dann, das Franchise, was Eingolon rausbringt, ist von einer Firma produziert worden, die auf jeden Fall Kinderarbeit erwiesenermaßen betreibt. Und dann sagt er, er hat das anders gemacht, er hat seine Produktion in Deutschland und dann gibt er ihr folgenden Tipp.
Ich habe eine Produktion, da kann ich dir auch gerne den Kontakt
machen. Ja, gerne, da würde ich mich freuen. Dankeschön.
Ist 100% hergestellt in Deutschland und da kostet die Cap dann am Ende, kommt drauf an, wie viel Geld du damit verdienen willst, aber wenn du sagst, du machst es, um die deutsche Wirtschaft zu stärken und um deiner Community was zurückzugeben und nicht um selber dich daran zu bereichern, dann kannst du die am Ende für 60 Euro verkaufen.
Aber 60 Euro für eine Mütze finde ich ein bisschen happig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber ich denke, deutsche Wertarbeit ist noch was.
Ist auch schön, ist auch was. Und deswegen haben wir jetzt ja auch unsere Produktion umgestellt und werden jetzt eben in Produktionen unsere Sachen drucken lassen, nähen lassen. Nicht in Deutschland, auch in anderen Produktionen, wo wir aber auch nochmal hinreisen werden. Zum Beispiel in der Türkei bei großen Produktionen, wo jetzt auch eine Deutschlandjacke rauskommen wird.
So, also offensichtlich labert er ein bisschen Scheiße, das muss man auch sagen. Ja, wir haben Produktionen, ja auch Produktionen, ja auch nicht in Deutschland. Das ist schon, ich sehe, dass die Strategie war, wir konfrontieren sie jetzt, dann kommt sie ins Straucheln. Das stimmt. Aber was macht Vincent G.? Er erklärt ihr, wie sie ihr politisches Weltbild kohärenter gestalten kann, damit sie doch für deutsche Wertarbeit einstehen kann.
Und ich denke mir so, Ole, du gehst hier, glaube ich, denn dein Problem ist, dass du von der Grundannahme ausgehst, dass Vincent G. und Markant ein Problem mit Nationalismus hätten.
Nein, sie haben es eben nicht. Und ich möchte es einmal ganz klar beweisen mit diesem beschissenen, mit dieser beschissenen Konfrontation, weil das macht mich wirklich wütend. Dann geht es nämlich weiter und dann sagen sie, weil sie dann sagt, sie würde in der Türkei produzieren lassen und da hat man ja andere Bedingungen und so weiter. Und dann wird sie folgendermaßen in Anführungsstrichen eingeschult.
Aber gut.
Make Germany great again und dann aber auf den Nacken von irgendwelchen Leuten, die dir den Scheiß dann zusammennehmen.
Ja, das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht.
Ja doch, das stimmt ja schon. Also auch die Türkei ist, wenn du dir EU-Standards anguckst, und ich weiß, die Türkei ist da raus, aber wenn du dir EU-Standards anguckst, ist die Türkei fällt so weit runter, da wird so viel gescammt, das sind so schlechte Produktionsbedingungen da teilweise. Da hast du irgendwelche Schattenfabriken, wo du dann sagst, ich komm mal vorbei und guck mir das an. Am Ende bereiten die dir irgendwas vor und drei Häuser weiter im Keller sitzen aber trotzdem die Kinder. Also das ist, wenn einem Kinderschutz wirklich am Herzen liegt und man sagt, einem ist es wichtig, dass es allen Kindern auf der Welt gut geht, dann geht man halt eben diese Kompromisse ein und sagt, dann können sich halt eben nicht alle die Cap leisten und müssen vielleicht einen Monat drauf sparen. Dafür kann ich aber dafür garantieren, dass es deutsche Qualität ist, dass es deutsche Wertearbeit ist, dass das ins deutsche Wirtschaftssystem fließt. Und das ist ja eine gute Product-Line. Ist ja dann auch eine geile Story
super.
Für dich.
Super. Ist eine geile Story für dich, Eingolan.
Geile Product-Line. Also liebe Eingolan, liebe rechte Streamerin, lass uns dir doch mal ein paar Tipps geben, wie du einfach noch mal ein bisschen mehr Deutschland great again machen kannst und die deutsche Wirtschaft voranbringen kannst.
Und da also wirklich, ich bin wirklich so fassungslos gewesen. Also ich meine, das war jetzt Vincent G. und nicht immer Kant, aber der steht einfach nickend daneben. Und ich denke mir so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir uns das hier hinstellen und die präsentieren sich irgendwie als linke Streamer und wir bieten jetzt einer der einflussreichsten, mächtigsten linken InfluencerInnen, PolitinfluencerInnen irgendwie Parole. Und dann gibt man ihr eine Politberatung und kommt am Ende bei sowas raus wie, ja, also wenn man in der Türkei produziert, dann beutet man Kinder aus. Geh doch mal lieber nach Deutschland. Hier werden nur Erwachsene ausgebeutet. Was ist das? Was ist das?
Ja, vor allem wird die deutsche Wirtschaft
in der Türkei, da sitzen die in dunklen Kellern und Kinderhände nähen.
Richtig.
So, den Türken ist nicht zu glauben. So, richtig. Genau dieser Frame wird gesetzt. Und ich denke mir so, wo kommen wir denn da hin? So, das ist doch völlig absurd. Und
wir kommen an die Freiheitsfront, Ole.
Wir kommen an die Freiheitsfront. Und die Fronten sind nämlich klar, weil sie sind klar innerhalb eines nationalen Rahmens. Wenn der nationale Bezugsrahmen oder der nationale Frame, um jetzt nochmal mit Melanie Ammanns Unframe-Podcast zu sprechen, wenn dieser Frame gesetzt ist, dann ist ganz klar, Deutschland kommt immer zuerst. Und wenn sie das akzeptieren, wenn die deutsche Wertarbeit ihnen wichtig ist, die deutsche Freiheit, die sonst in der Welt so einmalig ist, dann hat Eingolan de facto gewonnen. Weil dann haben sie nichts mehr zu bieten. Wenn sie dann nämlich weiter argumentiert wie folgend. Also wo es jetzt um Kriminalität geht.
Also, dass es ganz viele Statistiken gibt, die belegen, dass die Täter eben nicht irgendwo aus Syrien kommen oder aus dem Ausland und hier durch die Straßen ziehen und Kinder vergewaltigen, sondern dass es vor allem ein Problem ist aus der Familie.
Ist richtig, bin ich absolut deiner Meinung. Ist richtig. Ich habe ja auch gerade gesagt, es sind nicht nur es sind auch vor allem auch Deutsche, die hier sehr pädophil sind und das ist einfach Deutschland und da muss man gegen ankämpfen. Deswegen, ich bin für Kinderschutz auf der ganzen Welt, aber ich finde, man sollte gerade in Deutschland anfangen. Aber und das ist ja schon schwierig genug, das haben wir ja gesehen.
Wenn du für Kinderschutz auf der ganzen Welt bist, warum druckst du dann dein Merch auf Beyoncé?
Er will das wieder dahin schieben mit den Kinderarbeit und so weiter. Und sie sagt jetzt einfach nur so, nö. Also sie wird da niemals abstreiten, dass ein Problem ist, aber Deutschland muss zuerst kommen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und was dann Vincent und Markant ja dem entgegensetzen, ist ja immer nur diese allgemeine Menschlichkeit. Sie appellieren an, ja, wir wollen doch eigentlich alle das Gute. Aber sie haben doch selber gerade diesen Bezugsrahmen des Staates oder der Nation ganz klar ausgemacht und selber mitgesetzt. Und da ist der Appell an allgemeine Humanität und wie schön es doch miteinander wäre, einfach fehl am Platze. So. Das ist einfach, es spielt einfach für Eingolan keine Rolle mehr. Sie sagt, sie möchte nicht abstreiten, dass es in der Welt existiert, aber wichtig ist, dass wir erstmal in Deutschland uns um unsere Straftäter kümmern und dann können wir immer noch mit dem Rest der Welt weitermachen. Und es geht 1:1 weiter beim Thema Entwicklungshilfe mit genau derselben Argumentation.
Es ist Fakt, dass Deutschland unselige Summen an Steuergeldern an andere Länder schickt.
Das kann man jetzt. Du bist Berlinerin, oder?
Ja, ich bin Berlinerin.
Genau, und ich bin Hesse und Berlin bekommt zum Beispiel aus Hessen Geld. Jedes Jahr. Ja, genauso wie aus Baden-Württemberg und Bayern und noch einem anderen Bundesland. Und das ist solidarisch, weil wir sagen, wir sind Menschen in Deutschland und wir solidarisieren uns mit euch Berlinern und zahlen euch Geld von meinen Steuergeldern. Bekommst Berlin zum Beispiel Geld.
Es ist aber ein Unterschied, ob man im eigenen Land Geld schickt, als in andere Länder. Ist ja okay, wenn man...
Menschen.
Ja.
Soll ich jetzt Geld an die ganze Welt schicken oder was? Soll Deutschland jetzt aufkommen für die Probleme der ganzen Welt? Warum konzentrieren wir uns nicht auf unsere eigenen Probleme? Ja, sagst du doch. Du sagst doch, warum schicken wir keine Gelder in andere Länder noch? Warum sollte ich? Warum fokussiere ich mich nicht auf mein eigenes Land?
Ja, und Irland hat in diesem Bezugsrahmen einfach recht.
Hat sie vollkommen recht. Also wie kann man so blöde sein, dass man so sagt, mit Bundesländern? Also er ist ja wirklich, ach Gott.
Er bestätigt es noch einmal. Und er sagt, ja, wir kriegen doch auch, ihr kriegt doch auch aus Berlin Geld von Hessen und so. Ist doch schön, ist doch solidarisch. Da ist doch ein menschlicher Wert, der irgendwie durchscheint. Und bei ihr kommt nur an, naja, wir verteilen hier innerhalb der Deutschen Rom, ist doch alles super, wir müssen es halt nicht mit der Welt machen. Und das kommt eben dabei raus, wenn man immer nur versucht, nicht ganz klar Haltungen, eine nationalistische versus eine internationalistische, zu schärfen und zu markieren, sondern sich auf diesen einen Frame einzulassen und dann nur noch in Einzelpositionen zu streiten. Ja, bist du jetzt für oder gegen Kinderarbeit? Bist du jetzt für oder gegen sexuelle Freiheit? Bist du jetzt für oder gegen Muslime oder so etwas? Weißt du? Da kommen wir definitiv nicht weiter. Definitiv nicht weiter. Ich kann da einfach weitergehen. Hier Altersarmut.
Wenn wir Gelder in andere Länder schicken, dann können wir doch die Gelder dafür nutzen, um diese Altersarmut in unserem Land, um die einfach zu umgehen, dass wir erstmal in unserem eigenen Land anfangen. Das meine ich ja damit. Wir haben eigene Probleme in unserem eigenen Land. Wir können unsere eigenen Steuergelder sehr gut dafür nutzen, unseren Menschen in unserem Land zu helfen. Warum sollte ich jetzt die ganze Welt mit irgendwelchen Milliarden vollschütten? Warum?
Und den nächsten, damit wir auch noch einen haben, damit auch wirklich klar wird, hier bringt Irland immer denselben Punkt und sie muss auch nichts anderes bringen.
Aber nein, ihr möchtet ja, dass zum Beispiel durch eine Erbschaftssteuer diese Steuern nochmal dem Lande gehören und das Land dann quasi entscheidet, schicken wir es dahin, was machen wir mit diesem Geld, um zum Beispiel Kindern zu helfen. Das ist ja so eure Auffassung. Wie kann ich denn jetzt als Bürger sicher sein, dass das auch gemacht wird? Natürlich kann ich mir nicht sicher sein, dass irgendwelche Millionäre das machen. Ich kann mir aber auch nicht sicher sein, dass mein Land das macht, weil was ich aktuell sehe, ist, dass mein Land Gelder in andere Länder schickt. Und damit möchte ich das Thema gerne beenden.
Ja, ich würde es auch gerne beenden. Aber du musst
gerne alles
einen längeren Clip reinziehen, weil jetzt wird's wirklich toll. Es geht nämlich darum, dass Markant jetzt ja eigentlich eine ganz klassische linke, ja marxistische Position vertreten möchte, dass wir alle arbeiten für die besitzende Klasse und deswegen alle in einem Ausbeutungsverhältnis sind. Und dazu muss man sagen, dass so ein Typ dazugekommen ist, der die beiden gesehen hat, der ist dann, hat dann irgendwas von der Seite gerufen, dann hat Markant irgendwie gemeint, ey, komm doch her, sei ein echter Mann, sag's ins Mikrofon. Finde ich immer auch eine etwas weirde Setzung. Würde er das bei einer Frau genauso machen? Warum muss man jetzt diese Männlichkeitsbilder so wachrufen und ihn bei seiner männlichen Ehre packen? Ach, finde ich auch, na, gibt mir komische Vibes, aber gut, da bin ich vielleicht mit meiner Genderbrille so ein bisschen gebiased. Aber gut, jetzt gehen wir voll rein und wir gucken uns, warum und in welcher Weise Reichtum ein Problem ist.
Warum ist Reichtum unfair?
Ich gönne Leuten, wenn die reich sind. Alter, hol dir den Porsche, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit, aber niemand sollte Milliarden über Milliarden haben. Vor allem wie diese Personen, die haben das ja nicht selbst erarbeitet. Wir leben doch in Deutschland immer nach diesem Leistungsprinzip, oder?
Also, du bist gut mit Heidi Reicheneck, das hört man raus.
Muss doch das Geld kommen. Zum Beispiel,
richtig, von den Arbeitern. Wo arbeitest du? Arbeitest du?
Ich gehe noch in die Schule, weil wenn ich arbeite, dann gehe ich zum Beispiel schwarz 2-3 Stunden beim Bauer arbeiten oder so.
Das ist nicht so schlau, das ins Mikrofon zu sagen, aber...
Das ist auch leider ein bisschen lustig, dass er es wirklich einfach so sagt.
Das ist...
Nee, alles gut, aber...
Das sind 2-3 Stunden, die ich einmal im Monat mache. Also ich glaube, das juckt da oben im Stadthalle relativ wenig, wenn ich da mal in der Woche da mal jetzt 30 Euro oder so mache. Das juckt, glaube ich, wirklich niemanden.
Nehmen wir doch zum Beispiel mal Lidl oder Kaufland. Kennst du?
Wird man nicht angenommen.
Wie wird man nicht
angenommen? Wird man nicht angenommen.
Ja, egal, aber da gibt es ja also 10.000 Menschen, die da arbeiten.
Egal.
Ja, genau, in den Kassen, in den Läden, in den Zentralen und so weiter. Und diese Menschen erwirtschaften und die Menschen, die das Essen von den Lagern und so weiter hinbringen, die Menschen, die Landwirte, die das Essen dahin verkaufen, ne, das sind ja alles so diese Lieferketten. Und wer profitiert am Ende? Nicht die Menschen, die dort an der Kasse sitzen oder die LKWs fahren, sondern Dieter Schwarz, der über 40 Milliarden hat. Und wie kann das sein? Warum sollte das Geld, was Lidl erwirtschaftet, lass mich kurz ausreden, warum sollte das Geld, was in diesem Konzert Lidl erwirtschaftet wird, nicht auf alle aufgeteilt werden, die dort arbeiten? Das wäre doch viel fairer. Wenn du in der Kasse sitzt, dann arbeitest du ja genauso an dem Umsatz, an dem Gewinn von dem Unternehmen wie der CEO, oder nicht?
Also der CEO sollte genauso viel verdienen wie der Arbeiter?
Wenn man so das sollte viel prozentualer verteilen werden.
Dann zahlt man ja auch extrem viel Geld in BlackRock ein. Also BlackRock gehört ja fast alles. BlackRock gehört ja fast alles. Oder extrem.
Aber du vergisst ja, wenn du sagst, es muss prozentual aufgeteilt werden, dann vergisst du ja auch, dass Lidl, der CEO von Lidl mit seiner Firma, was auch immer das für eine Rechtsform hat, muss ja dann auch Steuern abgeben und hat sehr, sehr viele Gelder abgeben. Man kann sicherlich dafür sorgen. Ja, natürlich. Man kann natürlich dafür sorgen, dass die Arbeiter mehr Geld verdienen. Klar, das kann man machen. Wie man das prozentual aufteilen will und dass man, das kommt, rührt wahrscheinlich aus dem gleichen Topf, dass man da sagt, es soll keine Millionäre geben. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, so kommt es zumindest drüber. Warum nicht, wenn man sich...
Millionär werden mit deinem Merch, ist gar kein Problem.
Dankeschön, da freue ich mich. Ich glaube nicht, dass du es
gönnst. Ist gar kein Problem, wenn du mit deinem Deutschland-Merch Millionärin wirst. Gar kein Problem.
Doch, ich gönne dir das wirklich. Aber es gibt Summen, wo es aufhört. Zum Beispiel...
Wenn es dann doch 2 Millionen sind, schon 1 Million.
Ich gönne dir auch deine 2 Millionen, ich gönne dir auch meinetwegen die 10 Millionen. Aber ich finde zum Beispiel, ab so 10 Millionen könnte man doch wenigstens mal so 2, 3, 4, 5% des jährlichen Gewinns mal abgeben.
Ja, Simon. Könnte man. Aber warum macht man es denn nicht?
Warum macht man es denn nicht?
Und so, warum macht man, sind die Politiker blöd oder wie? Sind die einfach blöde? Warum macht man es denn nicht markant?
Ich habe mir das angehört und ich war so, das geht doch auf keine Kuhhaut. Also, es geht doch hier nicht darum.
Nee, warte.
Mit den ganzen
BlackRock, aber BlackRock gehört doch alles. Und dann zahlst du halt auch viel Geld an BlackRock. Und außerdem bei Kaufland und Lidl wirst du eh nicht angenommen.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll, um zu sagen, wo müssen wir da machen. Aber wenn wir jetzt 45 Minuten lang dieses Interview gesehen haben und am Gegenende reden sie darüber. Und diese eben der nationale Rahmen ist bereits gesetzt und dann kommt dieses Beispiel mit dem Unternehmen. Dann haben wir eigentlich was Analoges. Es geht nicht um allgemein das konfliktbehaftete Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital. So, diese allgemeinen Ausbeutungsverhältnisse werden gar nicht benannt, sondern dann wird sich eine Firma angeschaut, Lidl. Hey, da arbeiten doch alle Menschen. Warum können wir nicht innerhalb von Lidl die Wertschöpfung anders verteilen? Und es geht aber nicht darum, wie wir innerhalb von Lidl die Wertschöpfung anders verteilen. Sondern es geht darum, dass unsere Wirtschaft auf eine Weise konstituiert ist, die nichts anderes erlaubt, als das, was wir bereits sehen in der Welt. Also, dass diese kapitalistische Konkurrenz ja eine ist, die überwunden werden muss und nicht nur innerhalb eines Unternehmens etwas gerechter verteilt werden müsste. Das ist doch ein eigentlich umfassenderer linker Ansatz, als einfach nur zu sagen, ja, innerhalb des Unternehmens wäre doch ganz nett, wenn vielleicht Leute ein bisschen mehr verdienen würden und ja, wenn Schwarz vielleicht so 2, 3%, also kann ja gerne ein paar Millionen besitzen, aber Überreichtum ist schlecht. Ja, dann sind wir eigentlich bei einer total lauwarmen sozialdemokratischen Vision von, wie die gerechte Gesellschaft funktioniert. Reichtum ist einfach nur eine Steuerungsfrage und keine Machtfrage. Es geht ja nicht um Eigentumsverhältnisse, sondern es geht wirklich darum, ja, wie kann man die Symptome dieser Eigentumsverhältnisse, die Auswirkungen dieser Eigentumsverhältnisse so ein kleines bisschen abmildern? So, sie gehen nicht aufs Ganze. Sie bleiben nur in diesem Klein-Klein eigentlich stecken und schaffen es eigentlich nicht, mit ihr eine richtige Debatte zu führen, weil eine Debatte würde viel stärker die Schärfe herausarbeiten, mit der sie wirklich überhaupt nicht übereinkommen, statt so ein komisches Diskussionstheater zu veranstalten. Also ich habe das wirklich geschaut, damit ihr es nicht gucken müsst. Das war ein unmögliches Interview. Unmöglich. Du kannst doch nicht mit einer Person mit so einer Reichweite hingehen und sie einfach auch so reden lassen und versuchen so, weißt du, wenn du mit Leuten auf eine Demo gehst, und ich finde, das ist ja mal markant, kann man ja wirklich einfach auch ihm zugute halten. Wir sind in einer Zeit, wo wir gucken müssen, wie kann man rechte Ideologien so gut es geht aufhalten, wie kann man sie bloßstellen, und wenn du jetzt einfach auf eine Demo gehst, Leute reden lässt und sie verstricken sich dann wirklich in diesen Widersprüchlichkeiten, das ist okay. Also damit kann man arbeiten, ob man das jetzt mag, diesen Content oder nicht, wie sehr der Leute auch die radikalisiert, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn du dich entscheidest, mit einem Medienprofi vor die Kamera zu gehen, wie Eingollern, die wirklich schon seit Jahren über Jahren Social Media macht, dann geht das nicht mehr. Dann kannst du die nicht einfach reden lassen. Dann kannst du sie nicht so mit so gleichen Traps irgendwie aus ihrer Position herauslocken und dann verfängt sie sich so. Selbst wo sie strauchelt, wo sie dann eben auf diese Kinderarbeit angesprochen wird, schafft sie es dadurch, dass die beiden dann so auf die deutsche Wertarbeit pochen, ja eigentlich auf einer übergeordneten Weise das Argument zu verlieren, aber dem Kontext, in dem das Argument stattfindet, zu gewinnen. Und die Unfähigkeit von denen, das festzustellen, hat mich wirklich auf die Fahne gebracht. Und das wollte ich gerne mitbringen.
Das hat mich mit dir zusammen auf die Palme gebracht und ich habe sehr gelitten. Also ich würde sagen, dass es weiterhin Wasser auf die Mühlen von den Menschen wie wir, die offensichtlich recht haben, die immer wieder darauf hinweisen, dass Leute wie Markant und Vincent einfach kein Problem mit Nationalismus haben. Die haben kein fundamentales Problem mit dem System, in dem wir leben, obwohl sie das vielleicht ab und zu irgendwie damit kokettieren, mit so einer fundamental kritischen Haltung. Und seitdem ich weiß,
ja, und Geld, damit muss man nochmal ganz klar markieren, damit haben Sie kein Problem mit einer Gesellschaft oder mit einer politischen Herrschaft, die genau die Bedingungen geschaffen hat, unter denen die AfD stark werden konnte. Und wer das nicht sieht, sorry, I don't know.
Und seitdem
also ich versuche ja wirklich milde gestimmt zu sein. Ich bin ja, also Sie sind nicht der politische Feind, aber Sie sind auch nicht der politische Freund.
Sie sind der politische Gegner.
Gegner.
Und seitdem ich weiß, wie viel Geld man mit YouTube verdient und ich sehe markant Klicks, weiß ich, dass, also, oder könnte ich mir vorstellen, woher die Haltung kommt, dass man eben kein fundamentales Problem mit dem Status quo hat, weil wenn ich so viel Geld verdienen würde, hätte ich, glaube ich, auch meine Schwierigkeiten. Aber ja, ich würde sagen, die sind bei Fun Facts gut aufgehoben.
So nämlich. Obwohl, markant war ja bei Fun Facts und da hat man echt gemerkt, und das ist wirklich nicht sein Format. Also, er ist gut vielleicht auf Demos und da selbstsicher und so, aber auf einer Bühne, das war wirklich mit den geschriebenen Gags, das ist sehr traurig gewesen. Also, da habe ich wirklich, also, da habe ich unabhängig von den politischen Übereinstimmungen oder Differenzen tatsächlich Mitleid gehabt. Also das
war so ein Trauerspiel. Naja, so. Wir haben in Überlänge gepodcastet. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß, auch wenn die Folge etwas später erschienen ist als für gewöhnlich. Nächste Woche ist wieder alles
beim Butter. Alten.
Alles beim Alten.
Hier Simon, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner Veranstaltung bei der evangelischen Kirche.
Dankeschön. Ich werde gleich mir das Frühstück holen. Ich hoffe, es gibt noch Frühstück. Und werde dann über Krieg und Frieden und Medien sprechen vor der evangelischen Akademie in Loccum. Und hier nochmal der Hinweis auf den Steady-Link ganz oben in der Podcast-Episodenbeschreibung. Da könnt ihr in Bälde, Anfang Juli, die erste Bonusfolge hören. Und zwar über Bückbürgertum von Ulf Poschardt. Jetzt war ich fast beim alten Buch. Shitbürgertum. Aber könnt ihr die, wenn sie dann erscheint, unsere expansive, ausführliche Review von Ulfs neuem Werk anhören. Und damit verabschiede ich mich in die Sonne.
Bis dann. Tschüss, Simonchen.
Tschüss.